Kanal K.
Guten Abend und herzlich willkommen zu deiner Dosis Literatur auf Kanal K. Wir besprechen heute geordnete Verhältnisse von der Lana Lux und mit mir ist wie immer der David da. Hallo David.
Hallo Katja.
«Geordnete Verhältnisse» ist der dritte Roman von der Lana Lux, eine deutschsprachige Autorin, die mit etwa 10 von der Ukraine auf Deutschland emigriert ist und seit ein paar Jahren lebt sie in Berlin. Ich sehe da gewisse Parallelen zum Text, aber ich lasse es mal so stehen. Um was geht es denn in dieser Geschichte, David?
In «Geordnete Verhältnisse» von der Lana Lux lernen wir zwei Personen kennen, nämlich Faina und den Philipp. Wir lernen sie beide kennen im Primarschulalter. Faina ist frisch nach Deutschland emigriert, zusammen mit ihrer Familie aus der Ukraine und ist aufgrund dessen auch eher ein bisschen ausgeschlossen. Sie hat die Sprache noch nicht wirklich. Und lernt dort den ebenfalls eher ausgeschlossenen Philipp kennen. Er ist ein Spezieller, hat oft Wutanfälle, ist vielleicht, er wirkt zumindest, schwer von Begriff ist ein grosses Wort, aber einfach ein spezieller Typ. Man lernt dann auch schnell, dass er aus schwierigen familiären Verhältnissen kommt.
Ist auch inkontinent, was auch noch schwierig.
Genau, also sie sind ungefähr 10, 11, was sie sich kennenlernen, also schon, wo das wirklich speziell ist. Und das liegt an den schwierigen Verhältnissen, die Heime. Und wir begleiten dann die beiden, wie sie eigentlich erwachsen werden und wie sich die Freundschaft entwickelt. Und zwar immer mehr hin zu am Schluss endlich eigentlich wirklich einer toxischen Beziehung.
Was man an dieser Stelle vielleicht auch noch zum Inhalt schnell kann sagen, merci schon mal für die Zusammenfassung. Was man eben von Anfang an schon weiss, ist auch, dass die Geschichte nicht gut endet, weil auf dem Klappentext steht, eine Beziehungstat aus Leidenschaft, wird man später dazu sagen. Das heisst, es ist schon wirklich so die Vorschau, von wegen, die Beziehung wird zerstört. Es handelt sich um Femizid in dem Fall, auch eines von den, eigentlich von einem grossen Thema, nebst ganz vielen anderen von dieser Geschichte. Und ich glaube, was auch spannend ist, gerade wenn wir dann nachher auf Themen kommen, der Roman ist Anfang dieses Jahr erschienen. Und es ist schon sehr zeitgeistig. Man sieht sehr, sehr, sehr viele Themen aus dem aktuellen Diskurs, wo man nachher, also wo ich gerne mit dir ein paar rauspicken und besprechen. Bevor wir in das reingehen, könntest du mal von beiden Figuren Textstellen vorlesen, dass wir die ein bisschen spüren.
Philipp, Kapitel 1. Als ich am 3. März 1996 10 Kerzen auf meiner halbgefrorenen Koppenbrat- und Wiese-Geburtstagstorte auspustete, wünschte ich mir einen besten Freund. Ich hatte diesen Wunsch schon das letzte und vorletzte Jahr gehabt, ja, im Grunde, seit ich denken kann. Ich weiß nicht, ob ich an seine Erfüllung noch glaubte oder es mir nur gewohnheitsmäßig wünschte. Aber ein halbes Jahr später sollte er wahr werden. Ich war 10 Jahre alt und zum zweiten Mal in der 3. Klasse einer katholischen Grundschule, die sich das Gebäude mit einer evangelischen Grundschule teilte. Der Unterschied war mir damals nicht so klar und es wurde in der Schule nicht viel Wert darauf gelegt, ihn herauszuarbeiten. Auf dem Pausenhof vermischten sich alle und es fiel nicht auf, wer katholisch war und wer evangelisch, sondern nur, wer keins von beiden war. Die türkischen und arabischen Kinder nämlich. Dann gab es noch die jugoslawischen Flüchtlingskinder, die nur dann auffielen, wenn sie in ihrer Sprache redeten, was sie auch hätten lassen können, wenn sie nicht auffallen wollten. Faina, Kapitel 1. Ich liege auf dem Ausklappsofa im sogenannten Gästezimmer meiner Eltern. Beinahe hätte ich das sogenannte vor Eltern statt vor Gästezimmer gestellt. Das hier war mal mein Zimmer. Weil wenn ich so darüber nachdenke, war mein Zimmer schon immer ein Gästezimmer. Wenn jemand zu Besuch kam, ja, früher gab es noch Besuch in diesem Haus, musste ich mein Zimmer abgeben und im Wohnzimmer auf dem harten Ledersofa schlafen. Auch als Onkel Grisha für 2 Monate bei uns wohnte, weil ihn Tante Mascha, seine Frau, rausgeschmissen hatte, nachdem seine Affäre mit Philipps Mutter aufgeflogen war. Dabei wusste sogar ich damals als 13-Jährige, dass genau das passieren würde. Tja, am Ende hatte er beide Frauen verloren und ich mein Zimmer. Ist das nicht witzig?
Danke David für die beiden Ausschnitte aus «Geordneten Verhältnissen» von der Lana Lux. Am Anfang der Philipp als Kind, der Einstieg in die Geschichte, seine Perspektive als Zehnjährige, dann der zweite Ausschnitt von der Faina, wo sie, glaube so um die Mitte 20 oder so, Anfang Mitte 20 zu ihren Eltern zurückkommt, wo sie gerade gemerkt hat, dass sie schwanger ist.
Kanal K.
Ja, Katja, die Zeit hat am 14.03.2024 geschrieben, dass der Roman «Geordnete Verhältnisse» von der Lana Lux eines der faszinierendsten Bücher der Saison sei. Ist dir das auch so gegangen beim Lesen?
Faszinierend ist jetzt nicht das erste Wort, das ich gewählt habe, um die Geschichte oder das Buch zu beschreiben. Ich weiss jetzt nicht, was sonst in dieser Saison noch erschienen ist, aber also ich kann sagen, ich habe es sehr gerne gelesen. Es war für mich sehr ein hoher Page-Turn-Faktor. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Was noch erstaunlich ist, weil Themen, die aufgegriffen werden, ein paar Sachen haben wir jetzt schon erwähnt, sind nicht leicht, nicht klassisch, klassisch ein easy read. Aber weil die Sprache sehr geradeaus ist und alles ziemlich linear verläuft, gibt es da wie so eine gewisse also es ist nicht komplex zum Lesen, es ist sprachlich nicht herausfordernd, sondern der Inhalt steht ganz klar im Vordergrund. Und ich habe mich, wie gesagt, gut unterhalten gefühlt. Wie hast es du es gefunden?
Ja, ich glaube, genau das, was du jetzt am Schluss gesagt hast, das nämlich, es ist wirklich ein Plotbuch, oder? Es ist sprachlich jetzt am Anfang eigentlich noch charmant. Ich finde, es hat einen gewissen Witz in dieser Sprache. Hat man jetzt vielleicht auch rausgehört aus diesen zwei Stellen. Was sich dann ungefähr ab der Mitte des Buchs immer mehr und mehr verliert, weil es dann auch immer tragischer wird oder brutaler. Und ich glaube aber, mit dem Humorverlust hat es mich dann auch ein bisschen verloren, weil es dann wirklich einfach sehr, jetzt einfach geschrieben ist vielleicht ein das falsche Wort, aber sehr umgangssprachlich wird. Und ja, das ist jetzt, glaube ich, einfach weniger mein Geschmack. Plus, du hast es jetzt schon zweimal erwähnt, es hat eine unglaubliche Fülle an Themen in diesem Text und ich finde, die werden oft, ja, kommen die einfach vor und sind mehr so, fast schon so wie Markierungen von, hey, ich weiss im Fall, dass es die Themen gibt und dass man im Moment muss über die reden, anstatt dass man sich wirklich mit denen auseinandersetzt oder wirklich die, oder auch die nicht einfach erklärt, sondern irgendwie halt erzählt, etwas mit denen macht. Und das, ja, das ist jetzt gerade weniger so mies.
Um einen Einblick zu geben, von welchen Themen wir denn hier reden, ich schaue gerade auf unsere Notizen und wir haben eine recht lange Liste von Themen, die uns in den Sinn gekommen sind. Und ich glaube, ich liste jetzt mal ab und dann schauen wir, auf welche wir jetzt noch genauer eingehen wollen. Klar, Femizid oder auch Misogynie als übergeordnetes Thema, vielleicht noch ganz kurz als Erklärung, was ist ein Femizid? Es ist nicht einfach, wenn eine Frau oder eine weibliche Person umgebracht wird, sondern wirklich gezielte Hate Crime an Frauen aufgrund von ihrem Geschlecht, also geschlechtsbezogene Gewalt. Und genau, das ist so ein bisschen das Ende von dieser Geschichte, die am Anfang aber schon vorweggenommen wird. Und sonst geht es um Themen Migration, Religion, Kultur, Asexualität, gleichzeitig auch Bisexualität, alternative Beziehungsformen, Feminismus, toxische Beziehungen, Sexwork, ungewollte Schwangerschaft, Sucht, Stalking, häusliche Gewalt, Freundschaften, platonische Freundschaften, das ganze Klassenthema, reich, arm, Klassenwechsel, Aufstieg und der Cherry on Top, Mental Health. Das ist so das, was uns so spontan in den Sinn kam, wo wir darüber geredet haben, welche Themen dann behandelt werden. Und das wären eigentlich auch 20 einzelne Geschichten. Weil es ist knapp 300 Seiten lang, das Buch. Diese Themen ist eigentlich schon relativ klar, dass alles eher oberflächlich behandelt wird.
Und klar gehören die zusammen, die gehören die Themen sehr oft zusammen. Also ein über Femizid schreiben, ohne über Misogynie zu schreiben oder ohne über Feminismus zu schreiben, ist praktisch unmöglich. Aber es ist dann gleich, es ist schon so eine Überfülle, oder? Also das dann, ich meine, im weitesten Sinn, also nicht im weitesten Sinn, Antisemitismus ist auch ein Thema, wo wir jetzt gar nicht erwähnt haben, klar gehört das zur Religion, aber ja, es ist einfach, es ist, mir ist es wirklich irgendwann dann einfach zu viel geworden, weil ich gemerkt habe, ja, es sind alles nur noch wie so Attrappen, oder wie einfach, ja,
es wird schon sämtliche es deckt schon sämtliche Themen ab, die irgendwie aktuell in gewissen oder einfach so vielleicht soziale Diskurs, die im Moment stattfindet oder medial stattfindet.
Und es fügt dem aber, finde ich, sehr wenig hinzu.
Ja, es ist einfach sehr, sehr beschreibend. Aber das finde ich andererseits auch noch spannend, weil es eben so viel so schwere Themen sind, dass es auch ein Stück weit normalisiert durch den lockeren Anführungszeichen, Umgang, aber durch den so selbstverständlichen Umgang mit diesen Themen. Dass eben, obwohl so viele Themen da sind, wird nicht alles so mega aufgehypt oder so spezifisch hervorgehoben, sondern mehr so als Teil von der Realität einfach abbildet. Was ich eigentlich noch einen spannenden Umgang finde, weil es eben das Gegenteil von dem mega Skandalisieren ist, heisst gleichzeitig nicht, dass ich irgendetwas von dem verharmlosen will. Aber es ist schon fast so ein bisschen, vielleicht so eine, ja, so ist es halt einfach.
Ja, auf eine Art, aber ist es denn, also, dass man jetzt all diese Faktoren auf einmal in eigentlich zwei Menschen findet, das ist schon sehr extrem. Also,
verdichtet, haben wir doch gelernt im Studium. Verdichtet zu erzählen ist doch dann Literatur, oder?
Also das ist definitiv nicht verdichtet zu erzählen.
Es ist thematisch verdichtet, sprachlich weniger verdichtet.
Also und eben, es ist dann auch, ich finde, grundsätzlich, ich glaube, wenn die Themen wirklich alle einen Platz finden in dem Roman, wo mehr ist als einfach zum Teil wirklich nur ein Antippen oder ein, ja, dann vielleicht, aber also dann wäre ich vielleicht sogar deiner Meinung, ich finde, man muss auch nicht alles ausbuchstabieren oder rausanalysieren, aber es ist zum Teil, gewisse Themen werden einfach auch noch reingerührt, ohne dass das eigentlich irgendetwas wirklich einen Mehrwert bringt, habe ich das Gefühl gehabt.
Mehrwert finde ich ein gutes Stichwort, weil es macht nicht viel mit einem. Das Nein. ist dann halt so eine Kehrseite. Und
also zum Beispiel der Philipp ist asexuell und das ist eigentlich total egal. Also ja, man könnte jetzt irgendein Argument machen, es ist interessant, dass er trotzdem auf eine Art einen Machtanspruch an sie hat, obwohl er nicht im klassischen Sinn in der heterosexuellen Beziehung mit ihr zusammen ist und Sex will mit ihr haben und darum ein Problem hat, sondern es kommt dann so ein bisschen der Maria-Komplex, oder wo irgendwie sie muss halt rein bleiben, weil er ja auch rein ist. Aber das wird auch nicht wirklich durchbuchstabiert und er könnte auch einfach so hassig auf sie sein. Also ich habe dann wieder den Mehrwert nicht verstanden. Wieso muss jetzt, also nicht, dass man nicht soll Bücher schreiben über asexuelle Personen, aber wieso muss er das auch noch sein? Wieso muss, also weil seine Mutter ist schon süchtig, er ist schon geistig irgendwie schwierig. Also seine Mutter ist alkoholsüchtig und er hat schon ganz eine schlimme Kindheit mit ganz vielen Verletzungen und er ist wirklich einfach von Anfang an schon jemand, der das Gefühl hat, ja, der ist wahrscheinlich nicht ganz, also da stimmt etwas nicht ganz. Also, es wird so alles so aufgehäuft und bei ihr ja auch. Nicht nur erlebt sie Antisemitismus, hat einen Migrationshintergrund, sondern sie hat auch noch ganz schlimme Eltern, wo sie, wir haben zu dem Ausschnitt gehört, sogenannte Eltern fast schon nennt, die nicht wirklich für sie da sind. Sie rutscht in Sexwork ab, sie nimmt zu viel Drogen eine Weile lang, sie wird ungewollt schwanger. Es ist auch so, wow, ja, jedes Thema, das einem kommt, in den Sinn kommt, wird wie für mich draufgehäuft.
Einfach ganz klare Breite und nicht in die Tiefe. Ja. Wobei ich finde, am Anfang eben schon, und ich muss auch sagen, mir hat am Anfang auch besser gefallen, weil die Freundschaft, dort hat es noch so eine gewisse Unschuld auch gehabt, weil die Freundschaft zwischen diesen zwei ein bisschen verstoßenen, ausgeschlossenen Kindern, habe ich schön gefunden und das ist auch etwas, so, das ist eines von diesen Themen, also ich finde es immer schlimmer, wenn jemand so ausgeschlossen wird und darum habe ich mich auch gefreut, dass die sich finden und dort habe ich also das Gefühl gehabt, die mögen sich so aufrichtig. Mhm. Und es ist eine aufrichtige Freundschaft und es fängt auch als das an. Und darum eigentlich mega traurig, um dann zu sehen, wie die zerbricht. Ja. Und, aber das würde eigentlich schon fast lange, das ist eigentlich so ein bisschen die Essenz. Sie haben sich gefunden und dann vielleicht aufgrund von, also ist ja auch egal, aber irgendeiner entwickelt sich einfach die Beziehung so, dass sie toxisch wird, dass er das Gefühl hat, er hat Anspruch auf sie, dass er auch sie schlägt und psychisch manipuliert.
Und es macht schon fast, ich finde, es ist schon fast ein Problem, weil man dann, weil man die Form von misogyner Gewalt in so einen spezifischen Personenkreis begrenzt. Nämlich jemand, der wirklich eben mit Gewalt aufgewachsen ist, ein Kind versucht ist, der geistig, glaube ich, nicht ganz auf der Höhe ist, der dann auch noch sexuell abnormal ist, Anführungsschlusszeichen. Oder es sind ganz viele Marker, die Gewalt, die misogyne Gewalt, die ja durchaus sich durchzieht, durch sowohl Klassenschichten wie intellektuell ist, überall findest du das. Bis heute noch. Und so wird es dann schon fast eine Geschichte, wo man es ganz einfach von sich wegstoßen kann. Ja, das ist halt ein Irre. Und das ist eigentlich, wenn man jetzt so darüber redet, finde ich das fast schade.
Weil es so, nur wenn deine Mutter alkoholkrank war, früh gestorben ist und du so aufgewachsen bist, dann wirst du so gewalttätig.
Ja, ist das das, was du meinst? Ja, er ist ja schon sexuell abnormal, was auch immer das heisst, aber so, oder er ist gesellschaftlich gesehen, wird er erzählt, aber auch empfindet er sich eh schon als Freak. Das heisst, er ist ein Ausgeschlossener. Und das Narrativ, dass Ausgeschlossene dann zu Gewalt kommen, das ist ja auch nicht unbedingt falsch. Aber das Interessante ist ja, dass wenn man sich Statistiken anschaut, dass sich eben Gewalt an Frauen durchzieht, überall an. Und so gibt es schon fast eine Sicherheit, man kann es schon fast ein bisschen wegschieben von sich selber oder von der eigenen, weißt du, was ich meine?
Ja, oder noch schlimmer, weil wir sind ja beide der Meinung, dass seine Sicht irgendwie spannender erzählt ist oder nahbarer ist. Und man hat auch wie relativ lange noch. Das finde ich zwar spannend, also das finde ich cool, wenn der Text das mit einem macht, dass er einen so biased, weil es sind ja beides, wenn man jetzt da noch schnell so kurz theoretisch, wenn wäre eine sehr unzuverlässige Erzählinstanze. Mhm. Weil, also es ist eigentlich, beide reden aus ihrer Sicht und beide sind ihrem mentalen Ding nicht so super zuverlässig. Und dass man dann, ich habe lange auch mega Mitleid gehabt mit ihm und irgendwie so, ist ja auch schlimm, wenn du so aufwachst und wenn eben die dir auch mit 20 noch mit 20 noch in die Hose machst. Mhm. Also nicht trocken, nein, wie sagt man
es? Nicht trocken heisst es im Buch.
Ah, wirklich? Ja. Und so, dass er so Mühe hat, eben, vielleicht ist er auf irgendeinem Spektrum, dass er so Mühe hat, so enge Beziehungen einzugehen und das eben nur mit ihr gelingt. Und das irgendwie so, habe ich mega Verständnis und Empathie gehabt für ihn.
Das ist
als Charakter.
Das ist schon eine Leistung vom Text. Dass man relativ lang, auch wenn es schon ein bisschen anfängt zu kippen.
Ja, hofft man doch. Sorry, jetzt hat er gedrückt. Aber man hofft noch so ein bisschen. Ach komm.
Und man hat fast ein bisschen Verständnis. Natürlich nicht. Also natürlich findet man so, hey, das geht Ihnen gar nicht, dass du sie anfängst zu stalken. Aber gleich hat man einerseits noch ein bisschen die Hoffnung. Und das finde ich schon noch geschickt. Oder dass man so, man wird wieder reingelegt, wenn man die klassische Narrativ auch kennt, vom Mann, der sich halt falsch verhaltet und er muss es nur noch richtig machen und dann kommt sie dann schon zu ihm. Und das, finde ich, ist eigentlich recht geschickt gelöst. Aber ja, wenn wir vielleicht noch reinhören, wie sie miteinander
tönen. Ja, genau, jetzt haben wir beide Seiten individuell gehört und wie sie miteinander umgehen. Da finde ich nämlich auch spannende Szenen, auch gegen den Schluss, wo sie schon zusammen in Berlin leben. Und sie sind gerade neu eingezogen und es geht darum, dass jetzt dort so eine Art Einweihungsparty stattfindet.
Du bist seit Tagen wieder komisch, völlig aufgekratzt, gibst unnötig Geld aus und jetzt lädst du einen Haufen fremder Leute ein. Ja, mir geht's endlich wieder besser. Ist das schlimm? Magst du mich lieber, wenn ich depressiv bin? Ich bin der Einzige, der immer für dich da ist. Der Einzige. Jetzt kommt das wieder. Ja. Wenn ich dich aus jeder Scheiße, die du baust, raushole, dann will ich zumindest respektiert werden. Ich respektiere dich sehr. Ich verstehe überhaupt nicht, was in dich gefahren ist. Was in mich gefahren ist? Von den 4 Leuten, die gerade gekommen sind, kennst du nur eine. Findest du das normal? Ja, finde ich. Ich brauche neue Kontakte und neue Freunde. Und Freunde von Freunden kennenzulernen, ist der einfachste Weg dazu. Ich will einfach nur eine geile Einweihungsparty. Und du warst einverstanden, weil wir hier Platz haben und weil eh renoviert werden muss. Du warst einverstanden, Philipp. Philipp schnaubt, fegt mit der Hand eine Tüte Chips vom Tisch, verlässt die Küche, geht durch die Vordertür hinaus und knallt sie mit Wucht hinter sich zu. Idiot, murmelt Faina und hebt die Tüte auf. Sie kreist mit der flachen Hand mehrmals um den Babybauch, setzt dann ein Lächeln auf, verlässt die Küche und läuft Richtung Garten.
ich habe es jetzt nochmal gedacht und es ist mir wieder eingefallen, als ich es beim Lesen schon gedacht habe, er tut mir eben auch ein bisschen leid.
Nein!
Nicht?
Nein, das wirklich tut er mir nicht, jetzt wirklich
doch nicht. Doch mir tut leid, weil irgendwie ist so, doch so das Gefühl...
Ja gut, ich weiss es nicht.
So, ich bin immer für dich da und dann, sobald es dir wieder gut geht, dann bist du dann bei allen anderen bist toll und bei mir kommst du immer rumheulen.
Und das stimmt schon auch. Sie ist ja auch nicht eine Sympathieträgerin.
Nein.
Also nicht, dass sie irgendetwas verdient hat, was ihr passiert, aber er zahlt ihr da im Moment alles. Sie ist ungewollt schwanger und er finanziert sie, was er natürlich braucht, um sie dann auch manipulieren.
Genau, weil er spielt sehr in sein
Machtbedürfnis
rein.
Absolut, aber es ist und das schafft der Roman schon. Es zeigt das vielschichtige, schwierige Verhältnis, wo natürlich, müssen wir nicht diskutieren, es darf nicht so enden, man darf Menschen nicht kontrollieren, auch wenn man sie finanziell unterstützt. Es ist überhaupt völlig... Aber man hat schon das Problem, dass sie eine Party schmeißt. Sie weiß, dass er eher Schwierigkeiten hat mit anderen Leuten und ihn auch nicht darüber informiert, sondern einfach erwartet, dass jetzt alles super ist. Gleichzeitig ist es ihr mega schlecht gegangen und endlich geht es ihr gut und jetzt kommt der andere und findet, du machst alles falsch und sie möchte einfach nur leben. Also es hat eine gewisse Vielschichtigkeit in der Problematik, wo man irgendwo beide Seiten zumindest in dem Moment noch verstehen kann.
Ja, und nachher kippt es so. Dann.
Und dann kippt es wirklich komplett. Dann,
ja.
Und es ist schon, also eben, nur weil jemand für einen da ist, heisst das nicht, dass man alles so muss machen muss, wie die Person das sagt. Das wollte ich einfach noch schnell,
nein,
dass wir das
nochmal
gesagt haben.
Auf keinen Fall, das meine ich gar nicht. Aber ich meine mehr, dass manchmal ist es doch schwierig.
Ja.
Wenn man für eine Person da ist, wenn es ihr schlecht geht und wenn sie, aber das ist ja auch, also ich kenne, oder man kennt ja auch das Verhalten von sich selber, wenn es einem gut geht, ist man mega offen, mega Bock auf Leute und wenn es einem nicht gut geht, dann will man halt schon nur die Leute um sich haben, die einem am nächsten sind und ich finde einfach, das ist wieder so etwas, wo ich irgendwie relaten mit dem Thema, absolut jetzt losgelöst vom Kontext, aber einfach so den Kern von dem Gespräch, habe ich spannend gefunden.
Ja.
Und es gibt beide Perspektiven, sind ebenmäßig valid.
Ja, und das ist wirklich die Stärke, finde ich, vom Text, dass man relativ lang in dem... Klar, es gibt dann schon viele Sachen bei ihm, wo man so ein ungutes Gefühl anfangen bekommt, aber lang ist es wirklich nicht ein Zwingen, sondern man hat das Gefühl, es ist ein Aushandeln zwischen zwei Personen, die eigentlich wirklich nicht zusammen sein sollten. Wahrscheinlich ist auch das dann so ein bisschen, hey, ihr funktioniert so anders, das kann nicht gut kommen.
Hast du es so gelesen?
Ich habe es eine Zeit lang schon so
Ich habe mehr gedacht, zwei Leute, die eigentlich irgendwie befreundet sind und sich eigentlich mega mögen, aber dann irgendwie wird es irgendwie schräg.
Ja, vielleicht ist das. Und er wird halt, also er ist dann halt wirklich psychotisch. Also es ist, ja, er wird richtig irr, je länger das es geht. Und je mehr er das Gefühl hat, er hat einen Anspruch auf sie, wo am Anfang sich wie noch entwickelt. Also man kennt das ja in Beziehungen, man hat gewisse Ansprüche an die andere Person oder man hat das Gefühl, man hat die und das muss man wie aushandeln. Was darf ich von dir erwarten? Oder das muss man ja wie herausfinden. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Varianten und das machen sie aber nie. Und er hat dann aber gewisse, die einfach finden, du hast dich so zu verhalten. Zum Beispiel als schwangere Frau darfst du mit niemandem Sex haben, das ist grusig.
Und es ist ja nicht so, als würden sie zusammen in einer monogamen Liebesbeziehung leben und dann könnte man sagen, hey, schau, das ist unsere Abmachung, sondern einfach so...
Das ist einfach grusig.
Unrein,
ja,
oder
unrein,
was auch
immer. Genau. Und auch... also es gibt dann ganz viele so Regeln, wo er einfach anfängt festzulegen und weil er halt nur mal zahlt und weil er stärker ist, rein körperlich, muss sie sich fügen oder hat sie das Gefühl, sie müsse sich fügen. Sie rebelliert immer wieder dagegen, aber wird immer schwächer auch. Was ja auch so ein Kampf... Also ist so ein Klassiker, oder je mehr du abhängig wirst, desto weniger traust du dich, etwas zu machen. Und sie ist, also gegen das Ende ist sie komplett eigentlich von ihm abhängig. Und versucht es aber immer noch rauszukommen. Also sie beweist auch eine gewisse Stärke immer wieder. Was ich jetzt gleich noch sagen will, ich finde, man hat es jetzt in diesem Textausschnitt vielleicht auch noch mal gehört, wie wirklich umgangssprachlich das ist. Und ich finde es dann zum Teil ein bisschen gar...
Plump?
Plump. Ja.
Eben, mir gefällt das ja oft, wenn ich... wenn es um die Handlung geht. Aber jetzt trotz aller Plumpheit, zusammengefasst, ja, lesen, nein, keine Empfehlung.
Ich habe das Gefühl, wenn man sich mal möchte dem Thema nähern, und ich sage jetzt am Thema toxische Beziehungen, Misogynie, das als Hauptthema. So, wenn man sich dem mal nähern und einen spannenden Roman lesen will, der jetzt aber nicht irgendeine unglaubliche Tiefe geht, wo man jetzt auch nicht mega konzentriert muss lesen, wenn man gerade auf so etwas Lust hat, ja voll. Ich habe ihn nicht ungern gelesen, auch wenn ich jetzt sehr kritisch war immer wieder. Ich habe ihn, glaube ich, in 2 Tagen gelesen und wirklich, also so über das Wochenende verschlungen. Und bei dir?
Von mir ist es im Fall auch, ich habe jetzt auch nicht nur positiv geredet, aber von mir ist es doch eine klare Empfehlung, weil ich es einfach sehr gerne gelesen habe. Ich finde, es schneidet schon spannende Themen an und auch immer, wenn ich mit anderen Leuten über Bücher rede, ist das oft der Anspruch, den die Leute haben an ein Buch. Und von dem her, glaube ich, kann es für viele gefallen, die sich für die Themen interessieren, aber die sich vor allem auch für irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen interessieren und verschiedene Perspektiven auf diese Beziehungen. Also von mir klare Empfehlung.
Und falls jetzt jemand zugelassen hat und lieber nicht möchte das Buch lesen oder wahnsinnig viel liest, hast du noch eine andere Empfehlung?
Ich empfehle wieder mal ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Es heisst «Fortschritt und Regression» von Rahel Jäcki. Und das ist ein Sachbuch, was ja für mich auch eher außergewöhnlich ist. Ich habe das geschenkt bekommen, bin aber sehr erfreut darüber, dass ich das geschenkt bekommen habe. Es ist seit etwa 7 Jahren das erste Mal wieder etwas mit Fußnoten lesen. Ist auch gut. Nein, grundsätzlich geht es einfach um gesellschaftliche Transformation. Und mehr kann ich dann hoffentlich in der nächsten Sendung erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall, mich mit dem auseinanderzusetzen.
Ich bin gespannt, ich bin ganz beeindruckt. Ich bin ja jemand, der immer Sachbücher kauft und dann eine Seite liest und sie dann wegleitet und hofft, dass ich die irgendwie über Osmose oder so einfach einatmen kann oder so etwas. Ich schaffe es einfach nicht. Ich habe zu viel Literatur, die ich lesen will. Ich habe etwas mitgebracht, lustigerweise auf eine Art ähnlicher Roman, wie wir es mit gelesen haben. Und zwar ist das «Ein simpler Eingriff» von der Yael Inokay. Schweizer Autorin, wo mit ihrem zweiten, ist auch ihr dritter Roman, spannenderweise, und beschäftigt sich auch im, nicht einmal im weitesten Sinn, mit dem Thema Feminismus, Gewalt an Frauen. Es geht um das Thema Lobotomie. Das ist ein operativer Eingriff, den man nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat machen bei Frauen, wo man das Gefühl hat, die sind hysterisch oder die sind irgendwie einfach geistig nicht ganz da, weil sie, keine Ahnung, halt hässig geworden sind oder so. Es ist ein total tragisches Kapitel in der medizinischen Geschichte. Und man begleitet dort eine Krankenschwester, die bei diesem Eingriff hilft. Und was mich so begeistert daran hat, ist, dass alles, was ich jetzt kritisiert habe an geordneten Verhältnissen, ist dort nicht so. Es ist sehr konzentriert auf sehr wenige Themen. Es erklärt diese Themen nie. Es ist es erzählt einfach. Es ist sprachlich, finde ich, herausragend. Ich habe es extrem gerne gelesen. Und es hat eine Form auch von Erzählstruktur und von wer Hauptfiguren sind und wieso sie das sind, wo ich würde sagen, ist derart feministisch, ohne dass mir das muss ständig gesagt werden. Ich bin im Fall ein feministischer Text. Und also gar nicht, dass ich das zwingend schlecht finde, aber es hat mich so beeindruckt, dass man das mit einer Eleganz kann machen und eine Form von Geschichte wählt, wo wirklich urfeministisch ist, ohne dass das Wort einmal fällt, ohne dass all die Themen, die wir vorne aufgezählt haben, die alle ein bisschen den breiten Diskurs gehören, vorkommen, sondern ganz wenige, unglaublich gut erzählt. Das ist eine Riesenempfehlung von mir. Sehr, sehr gut.
Danke vielmals, David, für das spannende Gespräch.
Danke dir, Katja.